Oh, ich habe generell, ich habe fürchterliches Lampenfieber.
Echt?
Immer, vor allem.
Dann musst du die, habe ich jetzt gerade gelesen, wie heißt das, die Vagus-Meditation machen. Die Vagus-Meditation besteht darin, das hat dieser Professor, der mit Frank Elsner zusammen so ein Buch geschrieben hat, was eigentlich ein langes Interview ist, wo er aber, das sind tolle Sachen. Vagus-Meditation sind zwei Sachen. Einmal machst du die Hände sanft auf die Augäpfel und gibst so einen sanften Druck. Mhm. Und dann bei leicht geöffnetem Mund summst du. Beim Ausatmen. Solange du kannst. Dann okay. Einatmen und wieder weiter summen. Und dabei einen sanften Druck auf die Augäpfel.
Wir haben ein Blind Date für zwei Promis eingefädelt. Sie sitzen in diesem Moment mit verbundenen Augen im Studio gegenüber. Wer ihr Gesprächspartner für die nächsten 45 Minuten sein wird, erfahren die beiden gleich. Die Gesprächsthemen bestimme ich, der Talkomat, eine emotionslose, algorithmusgesteuerte Maschine mit geiler Stimme. Brandneue Folgen vom Talkomat hört ihr jeden zweiten Donnerstag exklusiv auf Spotify. Hier kommt jetzt erstmal euer Blind Date mit Casper und Jürgen von der Lippe.
Hallo.
Hallo. Also, er ist der Kopfhörer.
Ich direkt erkannt. Weiß nicht, ob es gegenseitig so ist.
Nee.
Mein Name ist Benjamin. Hallo.
Hallo.
Jürgen.
Du musst mich aufklären.
Ja, mein Name ist Benjamin. Nenn mich gerne Benjamin.
Ja,
ich mache Musik, Popmusik, Rapmusik, würde man vielleicht auch sagen. Rock, mit Rock drin, als Casper.
Okay.
Vielleicht mal gehört, vielleicht mal gelesen, vielleicht auch nicht.
Ist ja so gar nicht meine Baustelle. Also,
glaube ich.
Nicht traurig sein, nicht böse sein.
Glaube ich. Ich bin ja quasi mit den Sendeformaten aufgewachsen. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Gesicht für mich, tatsächlich.
Mach mal so eine Textprobe von deinen Sachen.
Eine Textprobe?
Naja, dass ich mal so höre, worum es so ein bisschen geht.
Geht viel so um ich bin aus dem Dorf in die Stadt gezogen. Es geht viel um Aufbruch.
Was für ein Dorf?
So. Oh, Ostwestfalen, Nordrhein-Westfalen. Bielefeld sagt was?
Mein Vater ist aus Stuckenbrock.
Wirklich?
Ja, sicher.
Nein, nein. Guck, dann Bielefeld, ein bisschen weiter, andere Richtung, Lemgo,
ja.
Kann man vielleicht vom Handball her kennen.
Ja.
Und da dann noch ein Stück weiter, Herford kann man vielleicht noch kennen.
Sicher.
Und dann kommen wir schon Extertal. Bösingfeld ist bei Hameln grob.
Extertal, haben die eine Halle? Das kommt mir irgendwie auch so vor, als hätte ich da schon gespielt.
Nee, das nächste wäre in Lemgo die Lipperlandhalle bestimmt.
Na, dann war's die. Aber Externsteine sagt mir was. Was gibt's da?
Externsteine ist in Detmold zum Beispiel. Das kennt man so ein bisschen.
Ja.
In der Nähe, in Detmold. Detmold ist in der Nähe. Das kennt man vielleicht noch. Das ist Hermannsdenkmal. Das kennt man vielleicht.
Das ist selbstverständlich. Ich hatte mal einen Text, wo ich gesagt habe, einmal gekifft. Hat mir eine Übung im Teutoburger Wald und danach wollte ich mich am Hermannsdenkmal vergehen. Die Delle sieht man noch heute. Bei Hermann, nicht bei mir. So ging das. Wie lange warst du da?
Ich bin in Amerika aufgewachsen, im Staat Georgia.
Moment, ich denke
ja.
Und Lemgo.
Und dann bin ich da in die Nähe hingezogen, als ich so 12, 13 war.
Und da hast du kein Deutsch gesprochen?
Da habe ich noch kein Deutsch gesprochen.
Und dann nach Ostwestfalen?
Und dann nach Ostwestfalen tatsächlich, weil meine Mutter hat einen GI geheiratet, einen aus der Army, und dann dahin gezogen und dann jetzt mit 12, 13 wieder zurückgezogen, quasi in ihre Heimat, Bösingfeld, Extertal, Lippe.
Und wie kommt man in Ostwestfalen an den Rap?
Na, in Amerika aufgewachsen, viel LL Cool J, ganz frühe Bobby Brown, MC Hammer Sachen und sowas. Und dann habe ich das da immer gehört und dann habe ich das auch in Deutschland dann gehört, während ich Deutsch gelernt habe. Oh.
Bin ich ein Fan von...
Von wem?
Was meint sie jetzt? Da war ja schon ein Grammatikfehler drin in der Ansage, weil sie sitzen gegenüber. Sie meinte, sie sitzen einander gegenüber.
Also ja. ich würde schon sagen, dass ich Fan bin auf jeden Fall. Ich war vorher schon sehr aufgeregt und bin jetzt auch sehr aufgeregt, weil ich kenne sie. Nur aus.
Wir duzen uns. Wir sind ja hier jetzt in dieser.
Kenne dich ja nur aus dem Fernsehen und war vorher auch schon sehr aufgeregt und jetzt bin ich tatsächlich noch aufgeregt.
Ich denke, du wusstest nicht, wer kommt.
Ich wusste nicht, wer kommt. Ich habe die Binde abgenommen und dachte so, ach, kenne ich wahrscheinlich eh nicht direkt. Und, ja, dann kann ich einfach drauf losplappern und dann war ich direkt aber ein bisschen mundtot.
Mich hat man auf die Fährte weiblicher Gast gesetzt.
Wirklich?
Ja, da war ich ja also auch schon fertig, aber jetzt.
Mir hat man gar nichts gesagt, das fand ich.
Na, es war, also ich habe es so verstanden. Nicht, dass irgendjemand gesagt hätte, es ist eine Frau, sondern vielleicht. Naja.
Ah, nee. Ich habe die ganze Zeit immer versucht, bei uns im Büro, in meinem Managementbüro, was, naja, ihr könnt es mir ja sagen, also ich muss da jetzt nicht wie ein absoluter Volltrottel auflaufen und das haben die nicht gemacht, das war nicht eine absolute Frechheit.
Schlechter Humor.
Schlechter Humor ist der nicht verstanden wird. Und dafür gibt es viele Gründe. Wenn man zum Beispiel, also wenn ich zum Beispiel sage, Schwarz steht Ihnen ausgezeichnet, die geborene Witwe. Das kann man im Programm machen. Mhm. Wenn man das am offenen Grab macht,
ja,
ist das nicht so gut. Das wäre dann ein Beispiel für schlechtes Timing. Ansonsten ist es weitgehend Geschmackssache oder eine Frage der persönlichen Befindlichkeiten, weil es gibt ja Leute, die sind prüde, die mögen einen Gag schon deshalb nicht, weil irgendwas Sexuelles vorkommt. Da kann man ja, für die ist das dann schlechter Humor. Da kann man ja auch nicht reden.
Aber schlechten Humor gibt es ja tendenziell eigentlich gar nicht. Also solange irgendwer drüber lacht, ist es ja dann als Humor angekommen, oder?
Ja, aber du kannst natürlich sagen, das ist jetzt einfach fachlich nicht, also der kann keine Witze erzählen.
Ja, das stimmt. Aber ich habe neulich eine relativ angeregte Diskussion mit einem Kumpel gehabt, weil es ging um irgendeinen amerikanischen Comedian, der irgendwie dafür plädiert hat, so dass man sich über alles und jeden lustig machen sollen können dürfte und dann aber auch keinen auslässt, was ja auch bedeutet, dass es dann jeden irgendwann mal trifft. Aber dann hat man ja relativ viele Lacher, über die man lachen kann und ist einmal halt vielleicht eventuell das Ziel des Witzes so. Und da habe ich gesagt, so, das sehe ich schon. Also ich finde, Humor ist ja immer so, wenn es beim Rezipienten ankommt, dann ist es ja offensichtlich Humor, weil Leute ja lachen so. Aber eigentlich kann man da ja so gut, schlecht gar nicht ansetzen, oder? Es gibt schlechten Geschmack, gibt es vermutlich.
Ja, es gibt aber so Sachen, die man versucht zu importieren. So zum Beispiel dieses Roast, kennst du aus Amerika.
Genau. Ja,
wenn die Promis da sitzen und du hast also eine Riege von Comedians, deren Aufgabe nur darin besteht, den Betreffenden zu beleidigen. So, das habe ich verschiedene Versuche gesehen, in Deutschland das auch zu machen, die alle nicht glücken.
Mit wem? Mit wem war
das? Ich habe das mit der belgischen, wie heißt sie, Michelle, die ist sehr gut. Ich mag das, weil sie auch sehr, sehr hart ist, sehr versaut ist. Und dann war da so ein englischstämmiger. Und die haben sich halt gebettelt.
Okay.
Und das war gequälte Kacke. Es war einfach nicht komisch, weil wenn ich jemanden beschimpfen muss, dann läuft das so auf dem Niveau ab von deine Mutter arbeitet, was weiß ich, als Klopapier. Weißt du, da gibt es manche Sachen, die sind hübsch, aber als Sendeform. Ich weiß nicht, warum es in Amerika funktioniert. Bei den Rappern, das könntest du mir vielleicht ja erklären. Da gibt es doch auch die Battles.
Ja, aber also diese Roasts habe ich mich immer gefragt, tatsächlich, wie das abläuft. Ob das quasi für viele Leute der letzte Ausweg ist. Gibt es dafür wahnsinnig viel Geld? Also ist man so, ich setze mich jetzt dahin, weil es geht ja sehr oft extrem unter die Gürtellinie. Ich finde es persönlich unterhaltsam, würde mich aber niemals jetzt vor einer Schar hungriger Comedian-Wölfe setzen und sagen, na, jetzt erzählt mal so, was ihr über mich, mein Leben denkt und was ihr alles so gefunden habt, was so peinlich in meinem Leben gewesen sein könnte. Also die müssen ja entweder irrsinnig viel Geld, es muss ja einen Mehrwert davon geben. Und das habe ich immer nicht verstanden, warum man sich freiwillig diesen extrem cleveren, fiesen, peinlichkeitsfindenden, wortgewandten Leuten zum Fraße vorwirft.
Also ich habe, du kennst ja Dislike.
Ja.
Dieses Format. Da habe ich ja auch mitgemacht. Das fand ich ja wunderbar, weil das waren ja keine Komiker. Die Leute, die waren einfach total wirklich auch echt gestört. Anderes musste ich furchtbar lachen, weil ich es total witzig fand. Das hat mir Spaß gemacht. Ist natürlich nicht ganz vergleichbar, weil es ja nicht live ist, weil den Leuten sitzt du ja. Aber hast du
Sinn? In einem Rap-Battle zum Beispiel, Entschuldigung, wollte ich unterbrechen, aber in einem Rap-Battle zum Beispiel, da geht es ja, angenommen, wir würden jetzt gegeneinander rappen. Mhm. Ich bin sehr schlecht da drin, lass uns das nicht machen. Aber wir würden das jetzt machen, dann geht ja ein Spruch zu mir und ich habe die Möglichkeit zu antworten. So. Aber ich würde mich ja.
Dann mach doch mal so ein Zitat aus einem Hin und Her, was du mal gemacht hast.
Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr schlecht da drin. Wirklich sehr schlecht da drin. Aber bei diesem Roast ist es ja tatsächlich so, dass man, also ich darf ja dann nicht so richtig antworten. Ich sitze ja da einfach und dann prasseln die ganzen Sprüche ein und dann muss ich das halt so absorbieren und das dann so hinnehmen. Das ist nämlich das, was
war das nicht? Ich habe bei Charlie Sheen mal reingeguckt. Na, der hat schon auch was gesagt. Also zumindest mal den Eindruck vermittelt, dass es ihm nichts ausmacht. Das ist ja die Mindestanforderung an den Betroffenen.
Kinder.
Gerade noch als Thema gehabt tatsächlich.
Du als Thema im Lied?
Als Thema im Lied nicht, aber wir hatten gerade in unserem, haben so einen Raum da hinten, wo auch Snacks und so, das war sehr nett hergerichtet. So. Da war das Thema Kinder, da habe ich gesagt, so, ich möchte aktuell tatsächlich keine haben und das ist auch nicht in der nahen oder der fernen Planung drin, weil ich will frei sein und die Welt sehen.
Geht mir genauso, habe ich auch immer gesagt, einfach nicht, weil ich was gegen Kinder hätte, sondern weil ich mich wirklich im Verdacht habe, kein guter Vater zu sein. Wirklich? Oder ich würde immer sagen, hau ab, Papi muss dichten. Weil für mich steht der Beruf an erster Stelle und der besteht eben aus, wenn ich nicht unterwegs bin, dann schreibe ich halt. Und man kennt es von Thomas Mann, der sich eingeschlossen hat und dann durften Frau und Kinder, die durften ja da nicht rein.
Ja, ich finde das auch. Ich finde mit dem Job, also ich sehe das sehr ähnlich tatsächlich. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich ein schlechter Vater bin, aber ich glaube, für meine eigenen Kinder wäre ich schon ein guter Vater. Aber ich bin tendenziell bin ich eher so, wenn ich andere Kinder habe, bin ich so, das ist laut, das nervt, ich will das irgendwie nicht so. Aber ich glaube, man wäre tendenziell ja kein schlechter Vater zu seinen eigenen Kindern. Aber ich finde, mit dem Job und mit dem Arbeitsdrang und mit den Zeiten, die man hat und wie man mit sich selbst immer auskämpft, finde ich eine Beziehung führen schon schwer genug. Da muss ich dann nicht auch noch Verantwortung übernehmen.
Richtig, der ideale Fall ist, dass man als selbstständiger Kreativer, ob Musiker oder Autor oder Lyriker, ist ja scheißegal, dass man eben über seine Zeit, also dann, wenn die Muse einen küsst, dass man dann nicht irgendwas in Familie machen muss, sondern dann eben machen kann.
Was ja viele sagen, ne? Und es gibt ja immer diesen Mythos und ich lese das in Interviews immer von ganz vielen Dichtern, Schriftstellern oder anderen Kreativen, dass sie dann sagen so, ich bin mitten in der Nacht wach geworden und ich habe immer einen Notizblock neben dem Bett und dann kam mir ein Geistesblitz und dann bin ich aufgesprungen und dann habe ich das aufgeschrieben. Und ich fühle mich wie ein sehr schlechter Kreativer, weil mir das noch nie passiert ist. Und man liest das immer von so wahnsinnigen Werken. Wenn man jetzt so, keine Ahnung, Pink Floyd oder sonst immer so, ja, ich bin dann irgendwie, ich habe dieses Riff geträumt und dann bin ich aufgestanden, da habe ich dieses, und ich bin so, warum passiert mir das nicht? Warum springe ich nicht nachts auf?
Warte ab, du bist ja noch sehr jung.
Nein, also, bin wahnsinnig alt schon.
Ich hatte mal eine Zeit lang ein Diktaphon am Bett, weil ich wirklich auch oft wach werde irgendwelche Sätze oder Plots oder sonst was. Und dann war das aber, wenn ich das morgens abhörte, dann war da drauf. Und seitdem arbeite ich auch mit Blöckchen, weil da muss man sich ein bisschen mehr zusammenreißen.
Was ich weniger tun sollte.
Darauf wollte ich jetzt nicht eingehen, weil ich kenne ja sehr viel von dir und war vielleicht diese Schneeballschlacht. Da gab es doch diesen riesenlangen Skit mit dem Jungen, der dann sehr, sehr lang diesen Schneeball
eigentlich.
Udo Lohmeier. Ist das vielleicht eine der Sachen, die nachts gekommen sind? War das so geträumt und so, Udo Lohmeier? Na klar.
Nein, das war. Das war auch ein amerikanischer Einfluss.
Wirklich?
Natürlich.
Ach, Quatsch.
Aber ja, aber nicht 1:1. Also, aber du kannst ja, es gibt niemanden, der nicht, zumal in der damaligen Zeit, da gehörte ich natürlich zu den Glücklichen, die in Berlin wohnten. Ich bin 73 nach Berlin. Da waren die Streitkräfte noch da, also die Amis und die Engländer. Mhm. Da habe ich als erstes eine Spezialantenne aufs Dach gesetzt und hörte also oder sah dann AFN und SSVC, also englische und die Amis hatten eigentlich wenig Comedy, aber die hatten natürlich die Talkshows, wo ja Comedians Stammgäste waren. Johnny Carson war es damals noch, dann kam Letterman, Arsenio Hall und wie sie alle hießen. Da waren ja immer mal Comedians, die dann, weiß ich nicht, 3-4 Minuten oder sowas auch hatten in aller Regel für ein kleines Solo und dann eben der Talk. Die Engländer hatten eben auch Sketch-Comedy, Benny Hill und Russ Abbott und das, da habe ich natürlich wahnsinnig viel Zeug gesehen und bin dann zu der Zeit auch noch öfter nach Amerika, auch jetzt für den WDR, weil ich ja dann vom Comedy Festival in Montreal ein paar Mal berichtet habe, und dann habe ich natürlich auch immer Zeug mitgebracht. Und schon da habe ich gesehen, dass du gar nicht feststellen kannst, wer hat denn jetzt was erfunden, weil du hast die Sachen 3, 4, 5 Mal gefunden, die Gags.
Also so, dass das immer weitergetragen wurde,
natürlich.
der von dem.
Und heute ist es auch so, ich hab einen uralten Gag in einem Text mit Baggersprüchen gehabt, den hat Caroline Kebekus in ihrem ersten Programm gehabt, da wusste sie gar nicht, dass ich den vor 15 Jahren schon hatte. Ich habe ihn auch nicht erfunden. Aber es gibt Gags, die sind so gut, die werden eben weitergereicht. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte, habe ich schon oft erzählt, ein Text über Vegetarier, Frage von der Bühne, sind Vegetarier im Saal nicht schon zu schwach, um noch die Hand zu heben? Den habe ich irgendwo aus Amerika. Dann kam meine Platte raus mit dem Programm, wo der drin war. Dann kommt später einer von Michael Mittermeier. Ich höre mir das an, da ist der Gag drauf. Wir treffen uns bei einer Sendung. Ich sage, Michael, den habe ich auch. Ja, da ist Thomas Hermanns gekommen, hat gesagt, den habe ich aus Amerika, kannst du nehmen. Und dann höre ich vor ganz kurzer Zeit Bülent Ceylan nochmal mit demselben. Aber dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Das ist wie mit Kochrezepten. Du kannst einfach nicht sagen, ein Gag, der ist alleiniges Eigentum. Erstmal kannst du es nicht festmachen. Bei Witzen geht es sowieso nicht, weil die sind ja auch für das Weitererzählen gedacht. Außerdem, es schadet doch nichts. Ne?
Aber ich habe mich lange gefragt,
was ich weniger tun sollte.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Ich habe mich tatsächlich lange gefragt, weil ich finde den alten deutschen Humor, mit dem ich aufgewachsen bin, so auch so die Schallplatten von dir, alte Otto-Schallplatten und so, da war ja sehr viel noch so immer so der Charakter von dem Comedian da drin. Und das war auf eine sehr deutsche, aber gute Art, fand ich das sehr stand-upig, wie man das klassische Stand-up aus Amerika kennt. Und habe mich immer gefragt, als dann so Comedy in Deutschland langsam immer größer wurde, warum deutscher Humor oft dazu neigt, dass der darstellende Comedian immer so sich verkleidet oder so eine Rolle einnimmt. Oder dass es dann so, das habe ich mich wirklich immer gefragt, warum das in Deutschland so sein muss, ob das so ein Karnevalsgen ist, was eventuell dem innewohnt oder warum klassischer Stand-up sich nicht so leicht übertragen lässt.
Habe ich mich wirklich immer gefragt. Es ist einfach eine Erweiterung des Handwerks. Also du hast völlig recht, in Amerika ist das seltener. Es gibt aber so Leute, heißt der immer so rumschreit. Das ist ja auch eine Figur, so ein Agro-Typ.
Louis Black?
Nee. Ich komme nicht, also schon viel älter. Aber dann gab es einen Neuseeländer, der so merkwürdig, so ein Gnomenkostüm, auch so ein bisschen. Die machen es seltener. Also der straighte Typ, der einfach so aus dem Leben erzählt, ist da häufiger als hier. Ich verwende ja auch Figuren. Das macht großen Spaß. Ich habe ja so einen Opa und dann den Rocker und einen Priester. Das sind einfach Möglichkeiten, etwas ganz anderes zu sagen, als ich es ohne Verkleidung könnte. Es ist einfach eine Erweiterung der Möglichkeiten, die du sprachlich hast, und von daher bedeutet es fürs Publikum größere Abwechslung. Also ich kenne eigentlich nur Argumente dafür. Was ich nicht so doll finde, wenn Leute ein komplettes Abendprogramm
Das meine ich aber.
Nee, das ödet mich auch. Aber so zwischendurch in eine Rolle zu schlüpfen, finde ich toll.
Nee, das finde ich auch gut. Ich meine, es gibt ja Leute, die nur die Kunstfigur haben. Ich bin der witzige Drill Sergeant. Ich bin der witzige Pizzabote.
Ja, das macht der Holger aber auch nicht mehr. Der macht nicht nur noch den Ausbilder. Aber nimm mal Jürgen von Manger. Der hatte ja auch diese Figur. Der hat zwar manchmal...
Sag mir gar nichts, leider.
Jürgen von Manger.
Sag mir nichts.
Auf breiter Ruhrpott, ja, wissen Sie.
Nee, muss ich
und dann die Schwiegermutter, die ich umgebracht habe, ja, nie gehört.
Nie gehört.
Oh Mann, google mal, ist cool. Das war so eines von meinen Vorbildern, zusammen mit Heinz Erhardt natürlich und Peter Frankenfeld, der ja auch super Sketche gemacht hat.
Ja, aber das meine ich ja, das kam ja ohne dieses komplette Kunstfigur erschaffen aus, immer.
Ja.
Genau.
Aber weil du von früher sprachst, natürlich heißt früher bei dir was anderes.
Nein, ich meine so, dass das so, ich kenne Jürgen von der Lippe als Jürgen von der Lippe, ich kenne Otto Walkes als Otto Walkes, ich kenne Heinz Erhardt als Heinz Erhardt und es gibt ja viele so, ich kenne Figuren viel.
Aber Heinz Erhardt war ja seinerseits auch immer eine Kunstfigur, hat ja diesen etwas bescheuerten Typen gespielt in seinen die auch in den Gedichten rauskam. Wobei, wenn man mal die ganze Sammlung liest, der hat ja auch ernste Geschichten gemacht. Der wollte eigentlich Pianist werden. Er hat auch klassische Stücke komponiert. Also in der Art von Klassik.
Das wusste ich gar nicht.
Der hat drunter gelitten, dass er das nicht werden durfte.
Das wusste ich.
Ja. Was ist eigentlich die Frage, die diese Maschine uns jetzt zum dritten Mal versucht zu stellen?
Die feuert sie jetzt ab, nämlich...
Was ich weniger tun sollte.
Was müsste man weniger tun?
Zunehmen.
Weniger zunehmen wäre echt gut.
Aber du doch.
Nee.
Du musst.
Nee.
Du kannst doch.
Nee, ich fühle mich. Man ist ja immer, wie man sich fühlt. Ich fühle mich immer so ein bisschen. Ich wäre gern immer so. Ich gehe oft zum Beispiel, wenn ich Klamotten einkaufen gehe, dann sieht man immer diese Bilder von diesen Typen, wie die in der Kleidung aussehen. Dann bin ich immer so, ja, so sehe ich aus. Und dann ziehe ich das einfach so, ah, verdammt, so sehe ich nicht aus.
Also es geht mir eigentlich ganz selten so, dass ich kaufe sowieso nur dann, wenn es unbedingt sein muss. Und habe auch mit den Gedanken, was hätte ich auch davon, wenn du da so ein Model hast. Ich habe, was ich vor, bei mich vom Bundikum 70, jetzt haben wir 2018, also wir reden von vor 48 Jahren. Schätz mal, was ich vor 48 Jahren gebogen habe.
Vor 48 Jahren?
Mhm.
Würde ich jetzt salopp sagen, 76.
68.
68?
Mhm.
Ich war auch mal unter 70. Fand ich gut.
Ja.
Fand ich auch gut.
Wie groß bist du?
1,82.
Oh, guck, ich bin 1,76. Ja, 68 Kilo.
Mein größter Traum, als ich ein Kind war...
Mein größter Traum, als ich Kind war, war tatsächlich immer Musik zu machen vor vielen Leuten und als Musiker auf Bühnen stehen zu dürfen. Das klingt immer so, ich hatte das auch immer als Plan A.
Wann hat der bei dir angefangen?
Das hat bei mir super früh angefangen, als muss ich schon so 4, 5 gewesen sein. Da waren natürlich die ganzen Michael Jackson Sachen sehr, sehr, sehr groß. Da habe ich dann auch so Michael Jackson, die Tanzbewegungen dann immer so nachgemacht. Und es war immer sehr, sehr, sehr klar, dass ich das machen will. Und ich hatte auch immer so ein Alibi-Studium, was aber immer war, das Ziel war immer, ich mache so lange nur irgendwas, bis es mit der Musik funktioniert. Also ich hatte nie dieses, okay, dann mache ich das als Ausbildung oder mache ich das, sondern habe eher immer diesen leidigen Künstlerweg der schlechten Nebenjobs gemacht.
Also ich habe als Kind, also schon in der Volksschule, also mit 5 eingeschult, mit 6 konnte ich dann lesen und schreiben, habe ich mit 6 oder 7 schon ein Märchen geschrieben.
Ja, also das ist ja dann auch so.
Das ist eigentlich, aber ich hätte jetzt nie, weil es einfach so war. Ich war ja der einzige Sohn. Mein Vater war Barkeeper, meine Mutter Köchin und ich war dann auf dem Gymnasium und dann studieren. Das hätte ich ja meinen Eltern nicht erzählen können. Ich hätte zwar merken können, dass es mein Ding war, als wir Theater gespielt haben in der Schule, oder als ich rauskam und habe, wie ich dann merkte, die Leute mögen das, was du da machst. Das ist ja so ein unglaublich geiles Glücksgefühl, was man dann hat. Aber das hätte mich jetzt nicht auf die Idee gebracht, in diese Richtung zu gehen, einfach weil meine Eltern was ganz anderes erwarteten. Also das waren ja so ein bisschen andere Mechanismen damals.
Ich wollte ja immer Bäcker werden. Ich wollte ja wirklich, mein Traumberuf war ja Bäcker.
Ja, ich wollte Schneider.
Schneider ist aber gut.
Erst Förster, weil mein erster Lehrer, den ich sehr geliebt habe, der war Förster, hat mich mit zum Füttern genommen. Dann Schneider, weil das war das große Ding, was ich hatte zum Baggern im sehr zarten Alter. Meine Mutter hat mir so ein bisschen Häkeln beigebracht. Ich habe Puppenmützen gehäkelt für die Puppen meiner Freundin.
Häkeln gar nicht so einfach, ich setze mir jedes Jahr so ein Ziel, ein relativ unsinniges Ziel. Und letztes Jahr wollte ich eigentlich unbedingt stricken und häkeln lernen. Und das
nichts?
Nee, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Und dabei ist es ja so simpel eigentlich. Und dann immer YouTube-Tutorials, aber auch diese Kataloge und immer Wolle kaufen. Ich war so, ach, ich bin der Typ, der einfach so heimlich gutes Zeug zu Hause häkelt. Ist doch auch eine gute Story. Was ist dein Hobby? Ja, ich häkel gern. Ach, Quatsch. Nein, doch. Guck mal hier, ich mach das.
Ich glaube, häkeln ist aber einfacher als stricken. Ne? Also schon allein, du hast ja so beim Häkeln nur dieses Haken-Ding. Und bei Stricken bist du ja mit zwei Nadeln zugange.
Ich habe
ja
die Anfängernadeln mit diesem Bogen noch dazwischen. Beim richtigen Stricken hat man ja nur zwei Nadeln.
Genau.
Und dann muss man ja irgendwie zusehen, wie man das, was da entsteht, irgendwie so hält. Und es gibt natürlich für Anfänger, ist das wie so ein Fahrrad mit so Stützrädern. Gibt es dann quasi wie so einen Bogen, der die Nadeln so zusammenhält.
Und das hast du dir auch schon mal gekauft?
Alles gekauft, ja.
Und es liegt da?
Und es liegt da. Also mehrfach probiert und man stellt sich das immer so vor, so, ja, wenn ich einfach jeden Abend eine Stunde probiere, dann kann ich doch bestimmt nach zwei, drei Monaten auf jeden Fall, das ist doch kein Ding. Und dann war es aber so eine Geduldsaufgabe. Geduld vielleicht nicht meine größte Stärke.
Joghurt.
Isst du Joghurt?
Ich habe Joghurt sehr gerne gegessen und irgendwann habe ich dann tatsächlich in der Zeitung gelesen, dass diese ganzen Fruchtstücke, die da drin sind, dass das alles nur so Kartonage, Pilz und Pappe ist. Und seitdem fühle ich mich sehr schlecht dabei, wenn ich Joghurt mit Stückchen esse.
Also wenn wir von Kartonage, Pilz und Pappe sprechen, dann müssten wir über veganes Essen sprechen, weil diese Fleischersatzprodukte, die sind wirklich, das ist das unnatürlichste Essen, was es gibt.
Na, ja, Soja, Weizen.
Ja, aber wenn du aus Soja eine Wurst fertigen, da habe ich mal einen Artikel gelesen, wie das geht. Da fasst sich das nackte Grauen an, abgesehen davon, dass es scheiße schmeckt, ne?
Kann ich jetzt leider nicht bestätigen.
Aber Joghurt ist bei mir Bestandteil meistens des Frühstücks. Also
mit Stückchen oder ohne ist die große Frage.
Nee, ich nehm 0,1% weißen Joghurt, obwohl der 10%ige griechische natürlich viel geiler schmeckt. Aber wir sprachen drüber. Gewicht, frische Früchte, Cerealien und Joghurt.
Also selber angerührt, nicht dieses, wo man dann aufmacht, das ist dann so ein bisschen rot und da sind dann auch vermeintlich Erdbeeren.
Nein, die Erdbeeren sind dann, wenn sie dann da sind, dann sind das echte.
Nö, aber das mache ich auch. Ich dachte, wir reden jetzt von so einem... Ich habe direkt an den Becherjoghurt gedacht, der mir einst das Trauma der Kartonage Pilz-Erdbeeren.
Das ist mir auch alles scheißegal. Wenn so ein Fruchtjoghurt esse ich auch. Ich bin da eigentlich schmerzfrei.
Das habe ich echt verkackt.
Ja, was hast du mal verkackt?
Was habe ich denn mal verkackt? Mir fällt jetzt nicht das ein, was ich jetzt am allermeisten
verkackt habe. Ich habe mal ein Fernsehkonzept, was ich mir ausgedacht habe, gab es drei Ausstrahlungen und den Rest, den wir gedreht hatten, wurde nie mehr gesendet.
Welches Format war das?
Das hieß Blind Dinner. gab's.
Klingt aber eigentlich ganz gut.
War auch gut. War, wenn man es auf die ganzen 2 Stunden, wo wir gegessen, getrunken, gespielt und alles Mögliche mit Überraschungen hatten, nur die Aufgabe war, 45 Minuten zu machen. Und als das dann runtergeschnitten war, war es scheiße.
Wirklich?
Mhm.
Aber es ist ja dann so ein bisschen wie, was ich ja ein bisschen bereue, ist, von mir war ja immer ein großer Traum, mal zu Zimmerfrei zu gehen.
Ja.
Eine der großen Sendungen, die mich meine Frühjugend, Spätjugend, 20er über verfolgen. Und genau dann, wo ich eventuell relevant dafür geworden wäre, da gab's Zimmerfrei nicht mehr.
Ja,
und da wurde ja auch am Anfang immer gegessen, da hat man sein Lieblingsgericht vorgesetzt. Warst du bei Zimmerfrei?
Ja, 2-mal.
Ist es so super, wie es scheint?
Die beiden sind super. Das ist toll. Also allein mit Götz Musik zu machen oder auch immer dieses kleine intime Gespräch, wo sie, da hatten sie mir mal so eine Bar gebaut, weil mein Vater ja nur in der Striptease war das kleine Gespräch mit Christine, Treppe rauf.
Die Treppe rauf.
Das war dann so eine Bar mit Stange und
Das ist doch das WG-Zimmer.
Da tanzte sogar eine dran. Ja, das würde man heute gar nicht mehr machen. Das ist ja diskriminierend. Ach, das war eine schöne Zeit.
Spiritualität.
Spiritualität. Ich hatte gerade so einen semi-spirituellen Moment. Ich mache seit neulich Yoga. Das ist ja mein neuer großer Vorsatz.
Okay.
Ne? Letztes Jahr häkeln, stricken. Dieses Jahr wird jeden Tag Yoga gemacht. Ich glaube, das ist eine gute Mischung aus man macht was, ist besser als nix und man macht was man vorher nicht in Erwägung gezogen hat und ist gut für den Körper und wohl auch gut für den Geist. So, dann hatte ich jetzt Rücken. Wir machen jetzt gerade Umzug. Ne? Wir ziehen jetzt gerade um.
Ja.
Und da habe ich Kisten gepackt und geschleppt und immer macht so pack und war ich so, das war's. Da war ich so direkt, das war sie, die Bandscheibe, von der alle immer reden.
Wahrscheinlich ist es das Iliosakralgelenk.
Es war nicht die Bandscheibe. Und dann dachte ich, wo gehe ich jetzt hin? Weil die Auswahl ist ja schier unmöglich, wenn man sich damit erinnert. Es gibt den Orthopäden, es gibt ja den Osteopathen, es gibt ja den Physio und dann gibt es noch den Chiropraktiker. Also es gibt ja ganz viel, wo ich nicht weiß, was die alle machen. Und dann habe ich mir wen empfehlen lassen. Und der ist so ein bisschen so alles zusammen und aber mit so ein bisschen Therapie dabei. Dann gab es erst eine Massage, dann wurde so ein bisschen geknackst, dann wurde ein bisschen drüber geredet, was isst du so, kann die Verdauung sein, bla bla bla. Stellte sich raus, hat wahrscheinlich mit, dass ich mit Kiefer male im Schlaf zu tun und das so mit Verdauung und mit allem Möglichen. Auf jeden Fall wurde ich richtig eingeknackst, vielleicht war es auch nur das Knacksen, es war aber generell eine sehr tolle spirituelle Erfahrung, inklusive allem, so ein bisschen Therapie, so ein bisschen.
Gut, du bist aber, wenn ich es recht verstanden habe, beim Umziehen hat's geknackst und danach hat's wehgetan.
Ja.
Das heißt, du hast das haben wir früher eine falsche Bewegung genannt. Da würde ich jetzt nicht auf Kiefermalen kommen. Hat mir mein Zahnarzt auch mal verschrieben, diese Beißschiene.
Habe ich.
Und ich habe nie eine Veränderung festgestellt.
Aber tust du sie regelmäßig rein?
Nein, schon.
Fleißig?
Nein, schon lange nicht mehr.
Weil es dir nichts gebracht hat. Nein, nee, aber es war eine ganz tolle spirituelle Erfahrung. Das Gesamtpaket, inklusive meinem Rücken geht es jetzt besser. Ich weiß nicht, ob es das war, ob es die Verdauung war, aber es war inklusive einer Massage, inklusive ein bisschen.
Dann warte mal ab, bis du wieder umziehst.
Umzug ist ja morgen. Umzug ist ja morgen. Jetzt werden noch die Kisten gepackt die ganze Zeit. Man weiß ja nicht, wie viel Scheiß man besitzt, bis man den einpacken muss. Man viel zu viel.
Ja, natürlich. Selbstverständlich. Das ist richtig.
Pläne für den Sommer.
Pläne für den Sommer?
Ich werde bis fast Ende Juni spiele ich Theater.
Wo denn?
In Braunschweig und in Düsseldorf. Mein eigenes Stück. Das haben wir schon mal in Köln gespielt.
Wie heißt das?
Die wollen nur spielen.
Die wollen nur spielen?
Mhm.
Das hatte ich mal als Textzeile tatsächlich.
Ja, guck.
Ja, das ist ja. Da ist nämlich der Link.
Das kennt ja jeder vom Hund, ne?
Genau.
Der will nur spielen. Und dann werde ich, wie immer um diese Zeit, auf Mallorca in unsere Wohnung fahren mit meiner Frau, dann mein Programm fertig schreiben, das Bühnenprogramm, mit dem ich im Herbst Premiere habe. Das sind die Pläne.
Und die Theatertour, das ist dann?
Nee, das ist praktisch fest, also in Braunschweig.
Genau, aber jeden Tag zweimal, jeden zweiten Tag?
Am Wochenende 2 Vorstellungen, ja. Und dann auch mal ein paar Ausflüge in die Also von Braunschweig aus, von Düsseldorf aus nicht. Aber das ist jetzt dann das vierte und fünfte Mal. Also ich habe das schon, ich mag das sehr.
Wie oft spielt man das dann insgesamt, wenn man so ein neues Programm selber geschrieben auch? Selber geschrieben?
Das Stück habe ich selbst geschrieben, ja.
Und dann, wie oft spielt man das dann insgesamt, bevor man sich ein nächstes Programm macht?
Na, also ich werde jetzt nicht nochmal ein Theaterstück schreiben, weil ich glaube, dann, wenn ich das Bühnenprogramm, mit dem ich 3 Jahre unterwegs bin, und da parallel mache ich ja Lesungen. Also immer, wenn ein neues Buch rauskommt, dann geht's auf Lesen. Ja, da wird's ja nun langfristig drauf hinauslaufen, wenn ich denn mal, jetzt werde ich 70, wenn ich dann mal 90 geworden bin, dann werde ich keine Lust mehr haben, in den Tausenderhallen rumzuhampeln.
Sagst du jetzt?
Also ich merke den Unterschied schon. Also ob du jetzt am Tisch sitzt und liest, und was das Geile ist, du kannst jeden Tag einen Text, den du gerade geschrieben hast, ausprobieren. Das kannst du natürlich beim Bühnenprogramm nicht machen.
Ich stelle mir bei so einer Lesereise vor allem auch den Soundcheck sehr entspannt vor.
Völlig.
Und ist ja kein großer Aufwand, ne?
Überhaupt nicht.
Ich habe mir sagen lassen, dass wenn man aufgeregt ist, dass man dann meistens dann dem Puls entsprechend zu schnell liest. Dass immer, wenn man glaubt, man liest langsam genug, soll man noch langsamer lesen. War mal auf einer Lesung, wo der Autor, glaube ich, sehr aufgeregt war, der hat sehr schnell gelesen. Man hat wirklich nichts verstanden.
Das war so. Ich habe das Problem mit Aufregung, habe ich nicht.
Gar nicht.
Nein.
Gar kein Lampenfieber.
Ja, wir reden nicht von einer absoluten Programmpremiere. Mhm. Das ist scheiße. Weil du genau weißt, du wirst hängen bleiben. Deswegen habe ich auch die Texte dann dabei, weil das sage ich den Leuten auch. Da nehme ich auch nie Eintritt. Das heißt, die Karten kosten, aber das wird immer gespendet, weil sie nicht die volle Leistung kriegen. Und da, also man braucht so 2, 3, 4 Vorstellungen. Dann weiß man, ob das Programm, ob der dramaturgische Bogen stimmt. Dann weiß man, welche Sachen gar nicht funktionieren, die man wegschmeißen kann. Und an welchen, wo noch Baustellen sind. Und ab dann arbeitet man an diesen Sachen. Aber dann weiß man, das Programm an sich taugt was. Aber Premiere ist die Hölle.
Oh, ich habe fürchterliches Lampenfieber.
Echt?
Immer, vor allem.
Dann musst du die, habe ich jetzt gerade gelesen, wie heißt das, die Vagus-Meditation machen. Die Vagus-Meditation besteht darin, das hat dieser Professor, der mit Frank Elsner zusammen so ein Buch geschrieben hat, was eigentlich ein langes Interview ist, wo er aber, das sind tolle Sachen. Vagus-Meditation sind 2 Sachen. Einmal machst du die Hände sanft auf die Augäpfel und gibst so einen sanften Druck. Mhm. Und dann bei leicht geöffnetem Mund summst du beim Ausatmen, solange du kannst. Dann einatmen und wieder weiter summen. Und dabei einen sanften Druck auf die Augäpfel. Das ist auch, wenn jetzt so ein Unfallpatient ist mit 160 Puls, das soll auch sofort helfen. Und es nimmt das macht Elsner gegen seine Aufregung.
Und das einfach so 5, 6, 7, 10 Minuten, 12 ja. Minuten, 20 Minuten, wirklich?
Ja, probier's.
Nee, ich bin ja wirklich vor jedem Konzert, vor allem. Ich werde, wenn wir im Sommer wieder unterwegs sind, dann werde ich das machen.
Ja, oder vom Zahnarzt, ist egal.
Vom Zahnarzt?
Oder hast du keine Angst vom Zahnarzt?
Doch.
Siehst du?
Wer denn nicht?
Ich sag immer, ich will betäubt werden mit allem, was gut und teuer ist, egal ob sie bohren oder nicht.
Es gibt in Berlin ja so einen Zahnarzt, der das alles unter Vollnarkose macht. Das finde ich auch nicht richtig.
Nein, das ist übertrieben.
Das finde ich nicht richtig.
Aua.
Musik, die ich gerade höre.
Das würde mich interessieren.
Das kommt drauf an, was ich mache. Also ich habe, wenn ich schreibe, höre ich gerne Smooth Jazz. Ich habe gelesen, Stephen King hört richtig Hard Rock, also AC/DC und ab AC/DC macht Mittermeier auch. Der hört aber noch wilderes Zeug. Das habe ich probiert. Das funktioniert nicht. Smooth jetzt zum Schreiben. Wenn ich ins Bett gehe abends und dann noch so meine eine Stunde lese, dann höre ich entweder Cool Jazz oder Klassik.
Ich habe ja sehr lange versucht, mich in Jazz reinzufinden, weil ich die Vorstellung sehr schön finde, dass man sich hinsetzt und Jazz hört mit so dem bisschen Basiswissen, wo ich das Gefühl habe, dass man das so ein bisschen braucht, um zu verstehen. Also es gibt ja diese ganzen verschiedenen Spielarten und man muss, glaube ich, so ein bisschen rausfinden, was einem gefällt. Und es hat jahrelang nicht funktioniert. Es gab immer so die Situation, jetzt Jazz for Dummies, das und ich verstehe das nicht. Jetzt habe ich zum ersten Mal eine Platte gehört, die ich richtig großartig finde.
Welche?
Und Bags and Train, ich glaube, das ist irgendwer und Coltrane, das ist so eine Kollabo-Platte, die heißt auf jeden Fall Bags and Train.
Ist es Coltrane?
Ja.
Der Saxophonist.
Genau, und Bags, ich weiß nicht, wer das ist. Auf jeden Fall heißen die zusammen Bags and Train und das ist die erste Jazzplatte, die für mich die Welt des Jazz offen gemacht hat. Ich war so, alles klar, hier kann ich nämlich ansetzen und von da aus links und rechts gucken, was mir dann...
Und das finde ich übrigens toll an den Streaming-Diensten, ne? Dass du dann auf Artverwandtes hingeführt wirst.
Das finde ich auch gut. Aber wie gesagt, Jazz ist, ich finde, das ist so ein, ich weiß nicht, was es ist. Es setzt sehr viel, glaube ich, man muss sein Gehör dafür trainieren, glaube ich, immer. Dass da irgendwas...
muss man fehlt. Aber, irgendwann stellt man fest, ich habe auch mit Klassik erst bei meiner Musiklehrer, haben mir das gründlich ausgetrieben. Ich habe erst mit 30 angefangen, plötzlich Freude zu haben. Du musst dann aber auch mal dir den Luxus gönnen, dich wirklich darauf zu konzentrieren und dass man nur also ich habe mit Klavier angefangen, Klaviersonaten, ja, Mozart, Beethoven und dann die symphonischen Sachen dazu, die Klavierkonzerte von beiden. Ja, und dann mal, ja, die Russen dazu nehmen, Tschaikowski und dann mal ein Violinkonzert und so, eins nach dem anderen. Wenn wir unterwegs sind, dann höre ich, also jetzt auf Tour im Auto, dann sehr gerne Country, Rock, Pop, R&B.
Was ich noch sagen wollte?
Das ist, glaube ich, schon das Schlusswort.
Was ich noch sagen wollte, ist mir eine große Ehre, wirklich.
Es hat mir riesen Spaß gemacht. Es ist mir auch sehr, sehr kurz vorgekommen.
Mir ist es auch kurz vorgekommen. Ich habe das Gefühl, die wollten unser Gespräch extrem diktieren. Ich hatte hier und da durchaus noch Fragen.
Ja, aber das ist das Konzept. Das fand ich auch lustig eigentlich. Aber so. Gut, was wollte ich noch sagen? Ja, jetzt habe ich auch ein bisschen Hunger.
Ja. Joghurt vielleicht.
Ja.
Außerdem im Talkomat Oliver Polak und Anna-Maria Mühe.
Das Schönste, was es auf der Welt gibt, ist Frotti-Bettwäsche. Aber ich weiß nicht, wo man die kriegt. Als Kind hatte ich die immer.
Neue Folgen vom Talkomat-Podcast gibt es jeden zweiten Donnerstag exklusiv auf Spotify. Talkomat ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Bose Park Productions. Unsere Produzenten sind Chris Guse, Daniel Nicolaou, Silvia Müller, Sebastian Simmert und Suholder. Vielen Dank an Laura Markgraf.